Schönen guten Tag, herzlich willkommen hier zum vorletzten Block von Vorträgen. Mein Name ist Roberto Menk, ich mache die Moderation für diese zwei Vorträge in diesem Block. Wir beginnen mit der Programmiersprache Go. Sie wird uns vorgestellt von Robert Klausecker. Er macht gerade Abitur, so gut wie fertig, und ist sonst hier in Berlin in der User Group Linux Works, eine recht muntere Truppe. Ja. Und wenn es um eine Programmiersprache geht, da interessiert mich immer, also ich kenne schon einige Compilersprachen, Interpretersprachen, Assemblersprachen, Maschinensprache habe ich auch schon programmiert. Muss ich jetzt nochmal eine neue Programmiersprache haben, Go, oder kann ich darauf auch verzichten? Darauf wirst du mir jetzt sicherlich in deinem Vortrag eine Antwort geben.
Ja, ich hoffe, dass ich diese Frage auch unter anderem klären kann.
Gut, also
ja,
viel Spaß.
Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich möchte euch heute etwas über Go erzählen. Go ist eine Sprache, die von Ingenieuren bei Google entworfen wurde. Es hat angefangen so 2007. Die Entwicklung zog sich dann relativ lange hin, weil man beim Sprachdesign das ordentlich machen will, bevor man die Sprache tatsächlich rausbringt, weil es ist immer irgendwie nicht so schön, dann nachher Korrekturen zu machen. Auf jeden Fall die stabile Version Go 1, der erste richtig stabile Entwurf, ist dann am 28. März 2012 erschienen, und erst kürzlich ist die Version 1.1 mit kleinen Fehlerkorrekturen und Erweiterungen der Standardbibliothek erschienen. Es ist zu erwarten, dass alle Erweiterungen der Sprache kompatibel bleiben zu Go 1, sodass man das als Plattform ansehen kann, um darauf aufzubauen. Und wenn ich euch das jetzt alles erzähle, fragt ihr euch sicherlich, was ist Go überhaupt, wenn ich jetzt so darüber rede. Fangen wir erstmal mit etwas anderem an, nämlich was ist die Motivation, überhaupt eine Programmiersprache zu schreiben? Wenn man sich so anschaut, womit wird so im industriellen Umfeld programmiert? Man arbeitet mit C, man arbeitet mit C++, man arbeitet mit Java. Das sind alles Programmiersprachen, die relativ alt sind, die es schon relativ lange gibt und die sich etabliert haben. Allerdings, wenn man mal darüber nachdenkt, vor 10 Jahren waren die Anforderungen an Programmiersprachen noch ein bisschen anders. Man hat auf anderen Maschinen gearbeitet, man hat in einem anderen Umfeld gearbeitet. Netzwerkprogrammierung war nicht ganz so wichtig, Parallelität war nicht ganz so wichtig. Und das hat dazu geführt, dass man das alles auf andere Sprachen draufgesetzt hat mit Frameworks und Bibliotheken, mehr oder weniger elegant. Einige haben es gut hingekriegt, andere nicht so gut. Aber es hat insgesamt dazu geführt, dass man viele verschiedene Frameworks hat und viele verschiedene komplexe Systeme, auf denen man aufsetzen kann. Und das macht Softwareentwicklung kompliziert und zum Teil auch langsam, weil nicht alle sofort verstehen, was das Programm tut, möglicherweise, wenn man Frameworks verwendet, die der andere nicht kennt. Das ist zum Beispiel ein Problem bei der Sprache C++, die so einen großen Sprachkern hat, dass man in verschiedenen Stilen programmieren kann und man den Code eines anderen nicht notwendigerweise sofort versteht, weil der vielleicht andere Features der Sprache verwendet, mit denen man selten benutzt. Auch ist es so, dass in den letzten Jahren Softwareentwicklung nicht sonderlich viel schneller geworden ist. Insbesondere ist es so, man könnte ja erwarten, dass man mit schnelleren Computern auch kürzere Compile-Zeiten hat, dass man irgendwie sein ganzes Projekt kompiliert und das irgendwie nur ein paar Sekunden dauert, aber man hört auch immer wieder, es gibt Projekte, die sehr lange dauern zum Kompilieren. Das ist eine Eigenschaft, die hängt davon ab, wie man eine Sprache designt. Und das sind alles Ziele, die Go versucht, ein bisschen zu verbessern. Deswegen, Go ist eine Sprache, die ist relativ einfach. Es ist eine Sprache, der ganze Standard ist ungefähr so 20, 30 Seiten lang. Wenn man sich den Sprachstandard mal durchliest, dann versteht man eigentlich recht gut, was damit gemeint ist. Und es ist vor allem menschenlesbar und verständlich im Gegensatz zum Beispiel zum C-Standard. Go ist eine Sprache, die ist parallel. Wir haben im Sprachkern eingebaut Features zur Parallelität, sodass man keine Bibliotheken dafür braucht und es auch kein großer Overhead ist, parallele Programme zu schreiben, sondern es fühlt sich völlig natürlich an, was ein Bestandteil der Sprache ist. Go ist weiterhin universell. Man kann damit Konsolenanwendungen schreiben, man kann damit CGI machen. Dafür gibt es auch ganz große Frameworks in der Standardbibliothek, die sehr flexibel es ermöglichen, HTML-Templating zu machen oder Webserver aufzusetzen. Man kann aber auch völlig andere Dinge damit machen. Man kann auf sehr niedriger Ebene programmieren, man kann irgendwie Systemanwendungen für Unix schreiben. Go ist gleichzeitig recht schnell, Go ist eine kompilierte Sprache und ist damit ungefähr in der Geschwindigkeit vergleichbar mit vielleicht C++ oder so. Go ist auch extrem flexibel. Die Entwickler haben darauf geachtet, dass trotz der Tatsache, dass Go eine kompilierte Sprache ist, es nicht so ist, dass man irgendwie sich dadurch eingezwängt fühlt, sondern man kann relativ flexibel Programme schreiben und ist nicht so durch zum Beispiel Typsicherheit eingeschränkt ganz stark. Go ist gleichzeitig auch eine sehr langweilige Sprache. Wenn man sich mal genau anschaut, was ist in Go überhaupt drin, dann sieht man eigentlich kaum Features, die eine andere Sprache nicht hat. Was im Wesentlichen daran liegt, dass man bei Go nicht versucht, Forschung zu betreiben in Richtung Sprachdesign, sondern man hat versucht, die besten Entwicklungen der letzten 10 Jahre in einer Sprache zusammenzufassen und sich zu sehen, wir haben gemerkt, dieses Paradigma hat sich als flexibel erwiesen, jenes Design von Bibliotheken hat sich als flexibel erwiesen, hat sich als verständlich erwiesen für die Programmierer, also hat man diese Features genommen und in eine Sprache gepackt. Das führt dazu, dass Go eine sehr gut designte Sprache ist, die nicht so viele Features wie möglich hat, sondern einen kleinen, wohl aufeinander abgestimmten Satz an Funktionalitäten, der gut miteinander zusammenarbeitet und mit dem man angenehm Programme schreiben kann. Dazu kommen wir jetzt als nächstes in Sprachdesign. Ich gehe auch dann nochmal auf die Syntax ein nachher, weil Syntax ist etwas, was viele Leute sehr interessant finden. Ja, hier das obligatorische Hello World, was so zum nächsten Mal auffällt, man hat irgendwie keine Strichpunkte. Man hat aber auch nicht wie bei Python irgendwie Semantik durch Einrückung, also man hat immer noch die geschweiften Klammern. Und man sieht auch gleich, man hat so ein Paketsystem, das ist auch sehr flexibel, darüber rede ich später nochmal, wie das genau geht. Und das Paket FUMT ist ein Paket, das enthält Routinen für formatierte Textausgabe, sowas wie printf und so was. Ja, hier ein Zitat von Go-Entwickler Rob Pike. Es ging um Konsens, es ging nicht darum, möglichst viel reinzutun, sondern genau darüber nachzudenken, was die Sprache tut. Es ging auch darum, zu vermeiden, dass man Features reintut, die den Programmierer schlampig machen. Es gibt zum Beispiel keinen ternären Operator, weil Programmierer dazu tendieren, wenn sie einen ternären Operator haben, den dazu verwenden, um irgendwie Abkürzungen zu machen, die man beim Review nicht versteht, die zu Fehlern führen können, die zu unverständlichen Code führen. Und das will man vermeiden. Deswegen hat Go viele Bestandteile von anderen Sprachen nicht, obwohl die Syntax sich sehr an C anlehnt. Ist sie doch ein bisschen anders. Das führt dazu, dass die Programme wesentlich sauberer sind und leichter verständlich. Und gleichzeitig gilt, ein bisschen Unix-mäßig, mache nur eine Sache und mache sie gut. Die Standardbibliothek versucht, möglichst nicht so richtig redundant zu sein, sondern für jedes Feature ein Modul zur Verfügung zu stellen, das die Aufgabe, die es tun soll, vollständig erledigt und gut mit anderen Modulen zusammenarbeitet. Das ist zum Beispiel sichergestellt durch die Verwendung von möglichst einfachen und einheitlichen Interfaces zur Verbindung von verschiedenen Modulen. Wir haben in der Sprache zum Beispiel, um das Sprachdesign ein bisschen auszuschöpfen, Go hat im Gegensatz zu vielen anderen objektorientierten und modernen Sprachen Zeiger. Der Sinn dahinter ist, wenn man Zeiger hat, dann kann man die Ausrichtung von Objekten im Arbeitsspeicher kontrollieren. Das ist für die Performance wichtig. Man möchte zum Beispiel nicht, dass man 3 verschiedene Dereferenzierungen hat, wenn man irgendwelche Arrays behandelt, sondern man möchte vielleicht weniger haben. Man möchte genau kontrollieren, was das Objekt macht. Man möchte Call by Value und Call by Name unterscheiden können. Deswegen gibt es Zeiger. Es gibt auch Objekte, die heißen bei Go, genau wie bei C, Strukturen. Diese Strukturen können auch Methoden haben, aber es gibt gleichzeitig keine Klassen und damit keine Vererbung. Die Begründung dahinter ist, Klassen und Vererbung sind etwas, was Programmieren sehr inflexibel macht, weil wenn man seine Hierarchie an Klassen aufgebaut hat und dann feststellt, das passt jetzt eigentlich alles nicht so zusammen, dann ist das ein sehr großer Aufwand, das Design der Klassenhierarchien zu verändern und das macht das Programmieren inflexibel. Es gibt stattdessen etwas, das heißt Interfaces, darauf gehe ich später nochmal ein. Parallelität ist ein Kernbestandteil der Sprache, das habe ich schon erwähnt, darauf gehen wir auch später nochmal ein, da gibt es eine Folie dazu. Und natürlich hat Go automatische Speicherverwaltung. Das ist recht effektiv, man merkt dadurch keine großen Performance-Einbußen und es macht vor allem das Programmieren wesentlich einfacher und vermeidet viele Fehlerquellen. Es gibt zum Beispiel keine Dangling Pointer und man kann wesentlich intuitiver programmieren. Man kann zum Beispiel in einer Funktion einfach einen Zeiger nehmen auf irgendeine Struktur, die man da deklariert hat, und die zurückgeben. Und dadurch, dass es Garbage Collection gibt, funktioniert das alles auf magische Weise. So, wir haben hier Zeiger. Das sind zum Beispiel dort, als Beispiel, das obere sind 2 Slices von Points. Das Slice ist dann tatsächlich ein Slice von Punkten, die hintereinander im Arbeitsspeicher liegen, und das untere ist ein Slice von Pointern auf Punkten. In anderen Sprachen ist dieser Unterschied nicht darstellbar, nicht einfach. Man müsste irgendwie ein Objekt als Indirektion einfügen. Und das gibt dem Programmierer Flexibilität, um das Programmieren etwas einfacher zu machen und mehr Möglichkeiten zu haben. Hier sieht man auch schon, wie man Strukturen deklariert. Insbesondere ist es bei Go so, dass man immer die Syntax hat, Name und dahinter der Typ. Dazu kommt euch auch später nochmal. Ja, hier haben wir ein Beispiel für Interfaces, was Go hat. Stringer ist ein Interface, das sagt, ein Objekt, was eine Methode String hat, die einen String zurückgibt, ist ein Stringer. Hier haben wir zum Beispiel als Beispiel haben wir hier eine Implementierung des Interfaces Stringer für die Struktur Point, die wir vorhin erwähnt haben. Die gibt einfach Point als String aus mit Leerzeichen dazwischen, die beiden Koordinaten. Man muss nicht deklarieren, dass eine Struktur ein Interface implementiert, das passiert vollautomatisch. Also wenn eine Struktur die entsprechenden Methoden hat, dann implementiert sie das Interface. Das macht Programmieren sehr flexibel, weil wenn man nachträglich erkennt, wir haben hier verschiedene Objekte, die eine einheitliche Struktur haben und die gleichen Methoden haben, dann deklarieren wir einfach irgendwo ein Interface, das diese Methoden sammelt und darstellt, und dann können wir damit abstrakt arbeiten. Und man hat nicht so viel Refactoring-Aufwand, sondern muss nur an einer Stelle Code ändern, wenn man Interfaces ändern möchte. Und man muss nicht an jeder Stelle Anpassungen machen und Zeilen entfernen. Es macht auch Code Reusability wesentlich besser, wenn man irgendwelche Bibliotheken hat. Da muss man die nicht anpassen, wenn man möchte, dass die Objekte und die Strukturen, die in diesen Bibliotheken deklariert sind, verändern möchte. Dann muss man, also beziehungsweise wenn man möchte, dass diese irgendwelche Interfaces implementieren, muss man das nicht dorthin schreiben, sondern es ist einfach so. Ja. Noch was zur Syntax. Syntax sollte für einen Programmierer sollte sehr intuitiv sein. Also wenn man irgendwie so ein Stück Code liest, dann sollte man auch, ohne dass man den Standard dahinter kennt, sofort wissen, das könnte damit gemeint sein. Syntax sollte sich kurz fassen. Also ein notorisches Beispiel für eine Syntax, die sich nicht so kurz fasst, ist SQL, wo wir irgendwie ganz viele Schlüsselwörter haben, die aneinander reihen. Das ist irgendwie nervig für den Programmierer, der dann sehr viel tippen muss. Syntax sollte weiterhin einfach analysierbar sein. Das heißt, sie sollte irgendwie nicht so viele Sonderfälle haben und von einem Parser recht einfach zu erfassen sein. Es sollte nicht so ein großer Aufwand sein. Zum Beispiel, damit es möglich ist, Programme zu schreiben, die irgendwie Code erzeugen. Das ist wesentlich einfacher und entspannter, wenn man eine Syntax hat, die zum Beispiel relativ regelmäßig ist und besonders wenig Sonderfälle enthält. Gleichzeitig sollte die Syntax auch nicht vom Code ablenken. Man sollte möglichst wenig Noise in der Syntax haben und den Control Flow gut erkennen können. Das ist etwas, was Go alles erfüllt. Die Syntax von Go ist ziemlich einfach. Wir haben relativ wenig Schlüsselwörter. Wir haben wenige Kontrollstrukturen, die flexibel sind und sehr mächtig. Wir haben zum Beispiel bei Go gibt es nur eine Kontrollstruktur für Schleifen, die Vorschleife, die man auf verschiedene Weisen benutzen kann. Die Syntax von Go ist sehr leicht analysierbar. Die Syntax von Go ist bis auf ein, zwei Ausnahmen komplett kontextfrei und hat keine Ausnahmen. Die Syntax von Go hat in der Standardplattform ein Programm, das automatisch Code formatiert. Das kann man zum Beispiel in seine Versionsverwaltung als Hook einstellen, dass jeder Code, den man eincheckt, sofort formatiert wird. Dadurch ist der Code überall einheitlich formatiert und die Formatierung lenkt nicht vom Code an sich ab. Ein paar Sachen, die ein bisschen anders sind als in anderen Sprachen, ist zum Beispiel die Typdeklaration-Syntax. Bei C sagen wir erst Typ und danach die Variable, den Variablennamen. Bei Go ist es genau andersrum. Wir zählen erst die Variablen auf und schreiben dann dahinter den Typ. Das ist einfach genau andersrum. Das ist erstmal ein bisschen unintuitiv, aber das macht es wesentlich leichter, komplizierte Typen zu analysieren. Wie wir zum Beispiel hier unten bei diesem Funktionsliteral sehen. Weil der Typ von vorne nach hinten gelesen wird und wir nicht irgendwie den Funktionsnamen in der Mitte haben und links den Return-Wert und rechts irgendwie die Argumente, und das ist einfach zu lesen. Das mag jetzt so hier nicht ganz so klar werden, aber wenn man mal ein bisschen Go-Code schreibt und das mit C-Code vergleicht, dann merkt man eigentlich, dass es eine relativ gute Designentscheidung war. Hier merkt man schon auf dieser Folie ein paar Datentypen, die man in Go hat. Es gibt zum Beispiel bei Go einen Channel-Datentyp. Ein Channel ist ein primitiver Datentyp, in dem man Daten reinschreiben kann und Daten rauslesen kann. Ein Channel hat eine gewisse Kapazität, der ist irgendwie vergleichbar mit einer Unix-Pipe. Und wenn die Kapazität des Channels erschöpft ist und der Puffer komplett voll ist, dann blockiert der aktuelle Thread. Und wenn der Channel leer ist und man versucht, Dinge rauszulesen, blockiert der aktuelle Thread auch. Damit kann man quasi Kommunikation zwischen Threads sehr einfach machen, auf Basis eines primitiven Sprachfeatures. Man braucht keine Bibliotheken dafür. Und es ist sehr flexibel. Wir haben jetzt hier auch noch so einen Map-Typ. Was ist denn Map-Typ? Ein Map-Typ ist quasi eine Hash-Tabelle von einem beliebigen Datentyp auf einen beliebigen anderen Datentypen. Dann ist man nicht die ganze Zeit dabei, das Rad neu zu erfinden und immer wieder irgendwelche Datenstrukturen zu implementieren, wenn man quasi die wichtigste Datenstruktur, die Hash-Tabelle, bereits im Sprachkern drin hat. Go hat auch durch die Tatsache, dass es keine Zeigerarithmetik hat, zwei verschiedene Typen von Arrays. Es gibt einmal Arrays mit fester Länge, wie zum Beispiel das Array Primes hier unten. Und es gibt Slices. Slices sind eine kleine Struktur, die speichert, wie lang sie sind und was für eine Kapazität sie haben und dann einen Pointer auf den Datenblock. Damit hat man also die von Pascal bekannten Arrays mit fester Länge, die allerdings sicher sind, sodass man also nicht in Speicherbereiche zugreifen kann, die nicht alloziert sind und nicht hinter das Ende des Arrays. Und gleichzeitig hat man Arrays mit beliebiger Länge, die allerdings eine extra Indirektion drin haben, bedingt dadurch. Wir haben hier unten Funktionsliterale, die sehr beliebt sind, zum Beispiel aus Python. Das macht es möglich, flexible Programmierung zu haben. Closures kann man benutzen auf diese Weise. Das ist ein sehr nützliches Feature. Noch eine andere Sache, die man hier sieht, Go benutzt UTF-8 intern. Also man kann zum Beispiel direkt im Programmcode Umlaute benutzen und beliebige Dinge. Die Herangehensweise, die Go dabei benutzt, ist, ein String ist einfach eine Folge von Bytes und die Standardbibliothek implementiert das als UTF-8 kodierten Text. Dadurch kann man also die Funktionen benutzen, um UTF-8 kodierten Text zu lesen oder ASCII kodierten Text oder in irgendeiner anderen Kodierung verwenden Text, und das ist relativ flexibel und angenehm. Hier haben wir ein kleines Beispiel für Parallelität. Wir haben hier drei Channels und zwei Goroutinen. Eine Goroutine ist quasi wie ein Thread, eine parallele Ausführungseinheit. Die wird flexibel von der Runtime behandelt. Es ist ein ganz geringer Overhead, so eine parallele Ausführungseinheit zu erstellen, so eine Goroutine. Es wird ein kleiner Stack von 4 Kilobyte erstellt und die Runtime multiplext die Goroutinen auf verschiedene Threads. Das ist ein kleines Beispiel. Wir haben zwei Goroutinen und die Hauptroutine, die mit Channels miteinander kommunizieren und Integers im Dreieck quasi weiterschicken. Am Ende schließen wir die Channel und das sorgt dafür, dass die Goroutinen sich beenden. Hier oben diese Vorschleife mit dem Range-Statement. Range ist aus anderen Programmiersprachen bekannt. Das gibt quasi iteriert über alle Elemente einer Datenstruktur. Und wenn man einen Channel als Parameter hat hinter dem Range-Statement, dann nimmt es einfach so lange Elemente aus dem Channel raus, bis dieser geschlossen wird, mit der Funktion close hier unten. Wer sich dafür noch weiter interessiert, ich empfehle immer sehr, die Spezifikation zu lesen oder sich mal in Tutorials einzulesen, da gibt es später Weblinks dazu. Hier ist mal ein einfaches Programm mit einem Modul, das ich selbst geschrieben habe. Das ist ein Programm, das konvertiert Bilder, die im PPM-Format kodiert sind, in das PNG-Format. Wir importieren hier oben ein paar Standardpakete aus der Standardbibliothek und darunter ein Paket von mir selbst. Wie man sieht, der Importpfad des Pakets ist eine URL. Das ist etwas ziemlich Tolles bei Go. Die Konvention ist, wenn man eigene Bibliotheken hat, dann ist der Importpfad der Bibliothek einfach die URL, unter der man das Repository findet. Es gibt dann Tools in der Standardbibliothek, in der Plattform, im Environment gibt es ein paar Programme, die analysieren den Code und laden zum Beispiel automatisch alle Dependencies des Codes herunter und kompilieren diese. Dadurch ist man, wenn man irgendwie ein Paket runterlädt, ein Go-Paket und das von Hand kompiliert, ist man nicht erstmal eine halbe Stunde dabei, irgendwelche Dependencies zusammenzusuchen, sondern das machen Programme für einen. Das ist sehr flexibel. Außerdem vermeidet es, dass es Kollisionen gibt im Namensraum. Wie man hier sieht, Funktionen von Modulen werden mit Namespaces zugegriffen, also hier zum Beispiel ppm.decode, das ist also die Decode-Funktion aus dem Modul ppm. Hier sieht man auch, wie Fehlerbehandlung in Go funktioniert. Es gibt keine Exceptions, sondern man hat einfach mehrere Rückgabewerte. Hier wird einfach ein Fehlerobjekt zurückgegeben und das wird mit dem Nullzeiger verglichen. Und wenn es ein Nullzeiger ist, ist alles in Ordnung. Und wenn nicht, dann loggen wir das einfach in die Standardausgabe. Log ist so ein Modul, das gibt einfach Nachrichten mit einem Zeitstempel aus. Und die Funktion fatal beendet dann das Programm im Anschluss. Was haben wir für Werkzeuge und Bibliotheken? Wir haben eine ganze Menge mittlerweile. Es gibt eine sehr, sehr umfangreiche Standardbibliothek. Hier habe ich meinen Link da unten. Wir haben in der Standardbibliothek haben wir sowohl ein abstraktes als auch betriebssystemspezifisches Interface für das Betriebssystem. Also es ist möglich, portable Programme zu schreiben. Es ist aber auch möglich, Programme zu schreiben, die Linux-spezifische Eigenschaften zum Beispiel verwenden. Es ist durch bestimmte Eigenschaften des Build-Systems sehr komfortabel möglich, diese plattformspezifischen Eigenschaften zu abstrahieren und in verschiedene Module zu verteilen. Darum kümmert sich dann das Build-System mit einem relativ einfachen Mechanismus. Die Standardbibliothek ist vollständig Unicode-kompatibel. Es gibt Module für Bildverarbeitung, Kryptographie, Webentwicklung, Datenbankanbindungen, wobei man sagen muss, in der Standardbibliothek ist nur eine generische Schnittstelle drin. Es gibt dann verschiedene Module von anderen, mit denen man dann Datenbankanbindungen hat. Es gibt Module für Serialisierung, für JSON, XML und ein eigenes Serialisierungsformat, das heißt GOP. Und es gibt eine ganze Menge anderer Dinge. Ich kann da mal ganz kurz drauf gehen. Zack. Hier. Also hier sieht man ein kurzes Beispiel. Könnt ihr euch auf euren Laptops mal später anschauen. So ein bisschen was. Nur mal so überfliegen. Wir haben auch noch sehr viele weitere Bibliotheken. Es gibt Anbindungen an populäre Toolkits wie GTK, Qt, WX-Widgets. Es gibt auch eine Anbindung an X11. Es gibt eine libx, die in Go implementiert wurde, direkt. Also ein Modul, für die das X spricht. Es gibt Anbindungen an das Windows GUI Framework, an das OLE Framework. Es gibt verschiedene Datenbankanbindungen. Es gibt die Möglichkeit, OpenGL zu machen. Es gibt eine Anbindung an SDL. Es gibt verschiedene Audiobibliotheken, verschiedene Frameworks für Videokodierung. Verschiedene Anbindungen an Skriptsprachen und es gibt sehr viel mehr. Also hier unten sieht man mal zwei Seiten, wo man Listen hat von Bibliotheken und von Anbindungen, die es in Go gibt. Das kann man sich mal durchlesen, aber man kann mittlerweile sagen, es gibt für viele Sachen schon Anbindungen und Bibliotheken, die man benutzen kann, was die Entwicklung von Applikationen in Go relativ vereinfacht. Die Erstellung von Bibliotheken ist ziemlich einfach. Die Konvention ist einfach. Alles, was in einem Verzeichnis ist, bildet ein Paket. Das ist ähnlich wie bei Java der Fall. Und in einem Paket werden alle Symbole, also alle Funktionsnamen und alle Variablen, die groß geschrieben sind, werden exportiert und sind global verfügbar für alle, die das Paket importieren. Und alle kleingeschriebenen Symbolnamen sind nur für das Paket benutzbar. Das ist eine sehr einfache Konvention und man kann sofort am Symbol sehen, ob es lokal oder global ist, also exportierbar. Hier haben wir nochmal die Konvention mit der URL. Das ist zum Beispiel ein Paket, dieses codegoogle.com, p, ghost, qlite, cqlite ist ein Paket. Das sind Datenbankanbindungen an cqlite. Plattformabhängiger Code wird in extra Dateien abgelegt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Code habe, der Zufallszahlen generiert, beziehungsweise das System benutzt, um Zufallszahlen zu generieren, dann kann ich meine Windows-Implementierung unter random-windows.go ablegen und das Bildsystem erkennt automatisch, die Datei endet in unterstrich-windows, also wird sie nur für Windows gebaut und das Linux-spezifisch lege ich in random-linux.go ab, dann wird es nur für Linux gebaut. Man kann dazu mal auf der Go-Webseite gucken, da gibt es extensive Dokumentation zu. Die Idee hinter dieser Tatsache ist, dadurch wird der Programmierer dazu gezwungen, plattformabhängigen Code in eigene Dateien zu legen, was es wiederum klarer macht und sofort erkennbar macht, wo ist eigentlich plattformabhängiger Code, wo sind Änderungen, an denen man angreifen muss, wenn wir das Zeug portieren wollen. Das ist sehr schön und macht es wesentlich leichter, mit bestehendem Code umzugehen. Es ist wie zum Beispiel bei Python möglich, unterschiedliche Sätze an Bibliotheken zu haben. Es gibt einfach eine Umgebungsvariable GoPath, die zeigt auf irgendein Verzeichnis, wo quasi die aktuellen Bibliotheken drin sind, die man für das Projekt, an dem man gerade arbeitet, benutzt. Und die kann man einfach umsetzen und kann auf diese Weise verschiedene Entwicklungsumgebungen haben. Das macht es wiederum flexibel, mit verschiedenen Bibliotheksversionen zu hantieren und so weiter. Es gibt ein Build-System, das heißt, das ist einfach Teil des Go-Befehls. Go ist der Hauptbefehl der ganzen Go-Umgebung. Alle Programme und alle Tools, die bei Go dabei sind, sind unter dem Go-Befehl. Und Go baut Module ohne Konfiguration. Es gibt also keine Make-Files, keine irgendwelchen C-Make-Lists, es gibt gar nichts, gar keine Konfiguration, sondern GoBuild findet alles über den Quelltext automatisch heraus, findet alle Abhängigkeiten heraus, linkt alles automatisch, kompiliert alles automatisch nach einheitlichen Konventionen. Das ist extrem angenehm, weil einerseits dadurch, dass es keine Konfiguration gibt, ist es so, dass der Programmierer dazu gezwungen wird, einheitlich seinen Code zu gestalten und ein einheitliches Bibliothekslayout und eine eigenheitliche Ordnerstruktur zu machen. Das macht es wiederum einfacher für andere, die den Code verstehen wollen, sich darin zu navigieren, weil man weiß, der Code von jedem Projekt ist auf die gleiche Weise strukturiert. Und gleichzeitig ist auch relativ klar, wo zum Beispiel Befehle zu finden sind und so weiter. So viel dazu erstmal. Wir haben zwei verschiedene Compiler bei Go. Es gibt einmal den Compiler GC. Den gibt es für die Architektur 80386. Für 64-Bit-Modus gibt es auch welche, also für ARM64. Es gibt eine Implementierung für ARM. Ich glaube, an anderen Plattformen arbeiten sie gerade. Es gibt ein Frontend für GCC, das heißt GCC Go. Das ist ein bisschen performanter. Und es gibt den generischen Compilertreiber Go, bei dem man dann einfach sagen kann, nutz diesen Compiler oder nutz jeden Compiler. Wenn man mal so auf so einem Debian ist, kann man einfach sich mal das Golang-Paket installieren. Das enthält eine komplette Go-Umgebung. Die ist relativ kompakt. Man kann sich aber auch einfach den Torball von der Webseite runterladen und das von Hand kompilieren. Das dauert irgendwie auf so einem gängigen Laptop so eine Minute. Dann ist es komplett kompiliert. Man muss das nicht installieren und kann es einfach dort betreiben direkt. Es gibt, wie bei anderen Sprachen, wie bei anderen Entwicklungsumgebungen auch, gibt es ein Programm, das Dokumentation erzeugt. Die Besonderheit ist, man hat keine bestimmte Markierung für Dokumentationskommentare. Also wenn man seinen Code so kommentiert, wie man es normalerweise machen würde, also zum Beispiel kommentiert man jede Funktion direkt über diese, dann generiert GoDoc daraus automatisch Dokumentation, die man als Webserver darstellen kann oder auf der Konsole, ähnlich wie eine Manpage. Das ist sehr flexibel. Und es ist vor allem relativ intuitiv, das zu benutzen. GoDoc erkennt typische Kommentierstile, wenn man zum Beispiel Member von irgendwelchen Strukturen kommentiert, dann wird das auch angezeigt auf der Dokumentation etc. etc. Es ist möglich, Beispielfunktionen anzugeben in seinem Code. Also man schreibt einfach, wenn eine Funktion mit dem Namen Example beginnt, dann wird sie in der Dokumentation besonders dargestellt. Es wird der Quelltext der Funktion gezeigt. Dadurch ist es auf einfache Weise möglich, Beispiele anzugeben im Code, die für jemanden, der die Bibliothek nutzen will, nachvollziehbar sind. Wenn wir mal zurückgehen zu dieser Paketdokumentation, die ich gerade gezeigt habe, die Webseite des Go-Projektes ist nichts weiter als das GoDoc-Programm als Webserver laufend. Und genauso, wie man das hier sieht, sieht am Ende die Paketdokumentation aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir zum Beispiel mal auf das ZIP-Paket, das GZIP-Paket, zack, dann sieht man hier einen Überblick über Konstanten, Variablen, Typen. Das sind immer Methoden dazu. Mit Erklärung, mit klickbaren Links und Kommentaren dazu. In anderen Fällen gibt es auch Beispiele. Mal gucken, ob ich kurz eins finde. Da. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel dazu. Mit solchen Beispielen kann man dann es nachvollziehen. Man hat hier gleich eingebaut eine Software, mit der man den Code interaktiv ausführen kann und bearbeiten kann. Also ich kann jetzt hier an den Beispielen irgendwie rumfunktionieren. und so weiter und so weiter. Das mache ich jetzt erstmal nicht, weil gerade mein Vortrag heute. Wir haben ein Framework für automatische Unit-Tests. Man packt einfach in seine Module Funktionen rein, die Test heißen. Das sind dann Testfunktionen. Die führen dann irgendeinen Unit-Test aus und man hat einen bestimmten Befehl, go-test, der alle Unit-Tests in einem Paket zusammensucht und diese ausführt. Man kann Benchmark-Funktionen reintun, es gibt ein flexibles Benchmark-Framework. Das macht es möglich, seinen Code auf einheitliche und sehr flexible Weise zu testen und zu benchmarken. Die ganze Standardbibliothek hat solche Unit-Tests. Man kann das einfach mal so machen, ich gehe mal in mein Go-Verzeichnis und dann können wir einfach zum Beispiel mal die Standardbibliothek machen, testen. Das dauert ein bisschen, deswegen gehe ich mal gleich wieder zurück zum Vortrag. Es werden einfach dann Unit-Tests durchgeführt, man kann auch Benchmarks durchführen dazu. Und das gleiche geht auch für eigene Module. Zum Beispiel habe ich hier in meinem eigenen GoPath habe ich hier ein paar Tests und auch ein paar Benchmarks, mit denen man relativ einfach seinen Code testen kann. Ja, nochmal. Zack. Man hat dann auch Programme, mit denen man Benchmarks von verschiedenen Versionen des Codes vergleichen kann. Und das ist ziemlich schön, wenn man auf diese Weise Code analysieren möchte. Mehr dazu gibt es, das Paket dazu heißt Testing, das kann man sich auf der Paketreferenz anschauen, wenn einen das interessiert. Was haben wir noch für Werkzeuge? Es gibt das bereits erwähnte Werkzeug GoFumt, das formatiert Quelltext nach einheitlichen Regeln. Dadurch sind diese ganzen Stildebatten, machen wir die geschweifte Klammer dahin oder dorthin, machen wir da ein Leerzeichen oder da kein Leerzeichen, das ist dadurch alles beendet. Es gibt einen einheitlichen Formatierungsstandard, die man sich halten kann. Es gibt ein Werkzeug CGo, das gegen C-Code linken kann. Es gibt ein Werkzeug GoFix, was nach einfachen Regeln Änderungen in Code ändern kann, der gegen bestimmte Bibliotheken linkt. Also wenn ich zum Beispiel eine Bibliothek schreibe und in dieser Bibliothek meine API ändere, dann kann ich eine bestimmte Datei mitgeben in mein Paket, in der ich beschreibe, was die API-Änderung ist und wie Programme, die die alte API benutzen, geändert werden müssen, um die neue API zu benutzen. Und das Programm GoFix kann auf diese Weise automatisch den Code verändern und diese Kompatibilitätsänderungen automatisch anwenden. Das ist ein ziemlich tolles Feature. Das wurde während der Entwicklung von Go extensiv benutzt, wenn Sie quasi Änderungen in der Standardbibliothek durchgeführt haben. Es gibt ein Programm GoVet, das ist quasi das Lint von Go. Das guckt nach Fehlern, die der Compiler nicht von selbst rausfindet, wie zum Beispiel, wenn man irgendwelche printf-Statements hat oder wenn man bestimmte andere Dinge hat. Also kann man sich mal anschauen. Es gibt GoGet, das lädt automatisch Quelltextpakete aus dem Internet und kompiliert sie und löst automatisch Abhängigkeiten auf. Also wenn man irgendwie, das kann man dann anwenden statt GoBuild, um Pakete runterzuladen, Abhängigkeiten zu installieren, das Paket selbst zu installieren. Es gibt auch noch einen Race-Detektor, der quasi Race-Conditions in Programmen versucht zu erkennen. Ja, wir sind auch schon am Ende. Der unterste dieser Links ist, da findet ihr meine Präsentation, wenn ihr euch die anschauen wollt. Und auch die Programme, die in dieser Präsentation erwähnt worden sind, kann man sich einfach mal anschauen. Ja, dann, wir haben noch so ungefähr 10 Minuten, glaube ich, und dann können wir mal Fragen stellen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Mir hat der Vortrag sehr gut gefallen. Wenn jetzt Fragen sind, hier stehen 2 Saalmikrofone, dann treten Sie bitte ans Mikrofon, um die Fragen zu stellen. Ich fange mal mit einer Frage an. Wie nachhaltig ist Go? Das heißt, ist das jetzt, das kommt jetzt und in ein paar Jahren verschwindet das wieder oder wird man in 10 Jahren auch noch in Go programmieren?
Meine Glaskugel ist leider gerade gesprungen, aber generell kann man dazu sagen, Go wird von Google mitgetragen. Google hat bereits einige Programme in ihrem Portfolio, die sie in Go geschrieben haben, in eigener Infrastruktur. Go wird auch von anderen großen Konzernen getragen, die Programme daran schreiben. Es gibt Garantien, dass man versucht, in den nächsten so und so vielen Jahren kompatibel zu Go 1 zu bleiben, dass man also eine stabile Plattform hat und nicht und möglichst keine inkompatiblen Änderungen in der Stammbibliothek. Es sieht so aus, als gibt es mittlerweile eine relativ gute Community und es ist durchaus möglich, dass Go in den nächsten Jahren zu einer wichtigen Programmiersprache heranwächst.
Ja, das überzeugt mich. Danke. Gut. Weitere Fragen, bitte.
Gibt es in dieser Sprache jetzt endlich auch mal Standard-Support für Vektoren und Matrizen, für die, die gerne Bildverarbeitung machen? Oder muss man das immer wieder mit einer externen Library nachladen?
Für Vektoren und Matrizen. Also Vektoren hat man ja bereits durch die Slices sozusagen. Ich glaube, es gibt Bibliotheken für Matrizen, aber ich glaube, in der Standardbibliothek ist jetzt noch nichts drin. Also insbesondere im mathematischen Bereich ist die Standardbibliothek relativ dünn. Da kann man dann Bibliotheken nach Wahl verwenden. Es gibt zum Beispiel Anbindungen an bestimmte Multipräzisionsbibliotheken. Ich glaube, an GMP gibt es zum Beispiel auch Anbindungen. Wobei ich meine, es gibt auch in der Standardbibliothek was für Multipräzisionsarithmetik. Aber für Matrizenrechnung glaube ich jetzt nicht.
Mich interessiert die Anbindung an andere Sprachen. Wie sieht es da aus? Kann ich Module von diesen anderen Sprachen benutzen oder Bibliotheken oder kann ich zu diesen Sprachen kompilieren? Oder wie sieht das da aus?
Es gibt, die zweite Frage kann ich zurzeit mit Nein beantworten. Es gibt also zwei Compiler, GC und GoGCC. Es gibt Versuche, Go nach mit LLVM zu kompilieren. Das ist noch in Entwicklung, aber dann ist es zum Beispiel möglich, Go nach JavaScript zu kompilieren. Es gibt das CGO-Programm, mit dem man quasi C-Code gegen Go linken kann. Wenn man also irgendeine Plattform hat, die automatisch die Code, die eine C-kompatible Schnittstelle zur Verfügung stellt, kann man das mit Go verheiraten. Allerdings ist zurzeit noch das Problem, die Main-Funktion des Programms muss in Go geschrieben sein, damit quasi die Go-Runtime richtig starten kann. Und es gibt bei Design ein leichten Overhead, wenn man quasi externe Funktionen aufruft, weil das Threading-Modell von Go ein bisschen anders ist als von anderen Sprachen. Es gibt sogenannte Split-Stacks für Leute, die sich damit auskennen. Das heißt, man hat sehr kleine Stacks von immer 4 Kilobyte, die dann nicht notwendigerweise zusammenhängend sind. Und wenn man dann irgendwie C-Funktionen aufruft, dann muss erst ein großer Stack erstellt werden, auf den dann die C-Funktion aufgerufen wird, weil der C-Code nicht erwartet, dass es Split-Stacks gibt. Ja, das ist ein kleines Problem. Ansonsten ist es eigentlich möglich, ja. Gibt es noch weitere Fragen?
Gibt es da eigentlich auch die Möglichkeit, so Shared Libraries und DLLs zu erzeugen, die man dann quasi in andere Programme in Visual C++ wieder einlinkt, oder ist das nicht vorgesehen in der Sprache?
Die Entwickler von Go haben gesagt, dass Shared Libraries in der heutigen Zeit keine so große Rolle mehr spielen, weil man unglaublich viel Speicherplatz hat. Außerdem machen Shared Libraries den Code etwas langsamer, weil man zum Beispiel Cross-Module-Inlining nicht mehr so gut machen kann und durch indirekte Symbolaufrufe ein bisschen Performance verliert. Außerdem hat man das, was man typischerweise als DLL-Hell kennt, also dass man einfach die falsche Version der Shared Libraries auf seinem Rechner drauf hat. Der GC-Compiler linkt alles statisch. Man kann statisch gelinkte Bibliotheken verwenden. In der gegenwärtigen Version muss man alle Bibliotheken im Quelltext vorliegen haben, was kein Problem ist, weil der GC-Compiler extrem schnell kompiliert, dass man also beim Kompilieren keine Probleme damit hat. Er optimiert auch sehr gut und schmeißt auch sehr gut redundanten Code raus. Der GCC-Go-Compiler benutzt Shared Libraries, zumindest für die Standardbibliothek und für externe Bibliotheken, die in C geschrieben sind. Aber es sieht so aus, als würde das meiste in Go jetzt statisch gelinkt passieren. Es ist abzusehen, dass vielleicht besserer Support für Shared Libraries noch hinzukommt in der nächsten Zeit. Noch weitere Fragen?
Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt. Also ich bin erstaunt, wie kompetent du da auf solche Fragen antworten kannst. Ich habe zum Schluss nur noch Bahnhof verstanden. Das zeigt mir, dass ich noch viel lernen kann im Bereich Programmierung. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Ein Beifall, ja, bitte.
Vielen Dank.
Also. Ja, du bist bestimmt noch am Stand von Linuxworks
finden. Ich bin am Stand für Linuxworks für weitere Fragen zu finden und man kann sich auch die Folien im Internet angucken, also die sind hier ganz unten.
Linuxworks fast gegenüber, wenn man dort hin möchte. Wir haben jetzt eine kleine Umbaupause. In 5 Minuten geht es dann weiter mit einem Vortrag zur Cloud. Vielen Dank. Ja, auf ein Neues. Es hat sich ja sehr gelehrt. Ich bin ein wenig überrascht, dass jetzt nicht so viele da sind, denn Thema Cloud ist heutzutage ein Hype und kann sich sicherlich noch entwickeln. Und ich persönlich finde das Thema sehr spannend und Sie scheinen anscheinend auch. Tilman Beiter wird uns einiges zur SUSE Cloud jetzt näher bringen.
Bitte schön. Hallo. Gut, wie gerade schon gesagt, ist mein Name Tilman Beiter. Ich arbeite bei der B1 Systems GmbH und halte heute den Vortrag über die SUSE Cloud, also eine kleine Einführung. So, mal kurz zum Inhalt des Vortrags. Erst eine kurze Vorstellung unserer Firma, dann gibt es eine kleine Einführung über die SUSE Cloud. Die Komponenten, aus der sie besteht, sieht man dann in der Infrastruktur und am Schluss gibt es noch zwei kleine Praxisbeispiele. Gegründet wurde unsere Firma 2004. Wir sind international und national mit 70 Leuten, zwischen 60 und 70 Leuten tätig im Bereich Open Source. Völlig egal, worum es geht, Hauptsache es ist Open Source. Wir machen in vielen Bereichen Consulting und Support, entwickeln aber auch gerne oder bieten Schulungen an in Deutschland in verschiedenen Trainingscentern. SUSE Cloud sind wir seit letztem Jahr Partner, also wir haben da Q&A gemacht für die Beta-Phase und sind dadurch quasi seit Anfang an mit dabei. Und gerade auch im Bereich SUSE Cloud gibt es in Nürnberg eine Schulung von uns, die über zweieinhalb Tage geht. Genau, das sind die SUSE Cloud-Geschichten. So, zur Einführung, was ist die SUSE Cloud? Die SUSE Cloud ist eine Infrastructure-as-a-Service-Lösung, das heißt, ich habe damit die Möglichkeit, in meiner Firma eine Private- oder eine Hybrid-Cloud aufzubauen. Private Cloud heißt, es gibt keinen Zugang für Kunden im externen, also im Internet, sondern nur innerhalb meiner Umgebung. Hybrid Cloud wäre dann die Mischung. Das heißt, ich biete intern Strukturen an für meine Mitarbeiter, für meine Teams, aber auch für Kunden extern. Die bekommen dann ein Login und können sich um ihre Ressourcen, die ihnen zugeteilt wurden, die sie bestellt haben, selbst verwalten. Der Vorteil an der SUSE Cloud ist, dass es eine Kombination aus verschiedenen Projekten ist und das bringt den Vorteil, dass die User Interfaces immer gleich sind. Also ich muss mich nicht an verschiedene Projektinterfaces gewöhnen oder schulen, sondern ich habe einen roten Faden und bei SUSE dann eher einen grünen Faden, der sich dann eigentlich durch das komplette Konzept zieht. Die SUSE Cloud ist die Kombination aus OpenStack, dem freien IaaS-Projekt, und Crowbar, ich weiß nicht, ob Crowbar schon allen Begriff ist, das ist ein Konfigurationsmanagement, das sich auch um die Provisionierung meiner physikalischen Maschinen kümmert. Das heißt, Alternativen, die man dazu kennt, sind wahrscheinlich Razer von Puppet Labs und Puppet selbst. Genau, und mit dieser Kombination habe ich dann eben die Kontrolle über meine Hardware und über meine Cloud. Warum sollte man SUSE Cloud benutzen? Gut, das ist im Enterprise-Bereich natürlich immer die Frage. Ich habe aufgrund der Interfaces, die ich benutzen kann, eben einen automatisierten Installationsprozess. Das heißt, ich muss mich nicht alleine oder manuell durch alle Konfigurationen kämpfen und alles selbst installieren, sondern ich bekomme Interfaces, in denen ich das alles automatisiert anstoßen kann. Die Self-Service-Portale, die hier erwähnt sind, da geht es um die Oberflächen, die der Kunde benutzen kann, aber auch der Admin. Das nächste wäre der Enterprise Support, den bietet SUSE natürlich an, in Zusammenarbeit mit uns dann. Wie soll ich sagen? Ja, ich bekomme eben ein getestetes Produkt von der SUSE, das natürlich von der Aktualität her dann immer leicht hinter den OpenStack-Entwicklungen liegt, die im Moment ja im 6-Monats-Rhythmus laufen. Das heißt, da geht vieles voran. Der Vorteil, den die OpenStack-Umgebung mit reinbringt, ist die Skalierbarkeit. Das heißt, ich kann jederzeit neue Maschinen einhängen, ich muss nichts an meiner Umgebung verändern. Ich schiebe neue physikalische Hosts in mein Blade Center, was auch immer da im Einsatz ist. Die werden erkannt und installiert, darum muss ich mich auch nicht mehr kümmern. Und wenn man schon eine SUSE-Landschaft am Laufen hat, zum Beispiel mit dem SUSE-Manager oder dem SUSE-Studio, dann kann man das miteinander verknüpfen. Das heißt, im SUSE-Studio könnte ich mir Image erstellen, auch in einem Web-Interface, mit bestimmten Betriebssystemen, Konfigurationen, Paketen. Und anstatt dieses Image dann herunterzuladen und in meiner Umgebung einfach zu starten, kann ich es direkt automatisiert in die SUSE-Cloud schieben und dort dann meine virtuellen Maschinen starten. So, nun kurz zur Infrastruktur. Es gibt drei Hauptkomponenten in der SUSE Cloud. Das ist zum einen der SLES-Server, im Moment in der Version 11. Das heißt, jeder Host in der SUSE Cloud basiert auf dem SLES 11 Server und da geht es um die physikalischen Hosts. Also ich habe natürlich später dann die Möglichkeit, jederzeit jede beliebige Distribution auch zu Windows gehend, servertechnisch, alles starten, was ich möchte, wie ich es von der normalen OpenStack Cloud auch kenne. Aber die physikalischen Systeme, also mein Cloud-Controller, meine Hypervisor-Systeme und sonstiges laufen alle auf SUSE Linux Enterprise Server. Das zweite Projekt ist Kroba mit Chef. Kroba kümmert sich um die Provisionierung und die Konfiguration der physikalischen Hosts und Chef ist der Part von Kroba, der sich um die Konfiguration kümmert. Das heißt, ich kann Konfigurationen vordefinieren und die dann in einem Webinterface an meine Hosts verteilen und die werden dann komplett automatisch konfiguriert und installiert. So, das heißt, das ist der Bereich, der sich um die Administration kümmert. Die Virtualisierung selbst läuft dann über OpenStack, das kennen die meisten wahrscheinlich mittlerweile, da arbeiten mehrere hundert Firmen im Moment daran, das heißt, die Entwicklung ist da sehr rasant und OpenStack kümmert sich dann um die Virtualisierung selbst, das heißt, um die VMs, um Storage-Anbindung, alles, was da mitkommt. So, dann erstmal ein bisschen genauer zu Kroba. Kroba wird auf einem Admin-Knoten installiert in meinem System. Das ist auch das einzige System, das ich manuell am Anfang installieren muss. Das funktioniert über Add-on-Produkte. Das heißt, in meinem SUSE-Server kann ich diese SUSE Cloud als Add-on-Produkt auswählen. Die wird dann vollautomatisiert installiert. Und wenn dieser Installationsprozess durch ist, habe ich ein Kroba-Web-Interface, in dem ich mich anmelde und in dem ich dann alle Maschinen, die in meinem System, in meiner Umgebung verfügbar sind, sehe und zuweisen kann. Da das Ganze über IPMI läuft und über die Serverboards angebunden ist, habe ich hier auch die Möglichkeit, Firmware-Updates zu verteilen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Blade-Center hätte mit 20 Blades, kann ich auch über dieses Interface Firmware auf meine Maschinen verteilen. Das heißt, ich muss hier nicht mehr in irgendwelchen Flash-Java-Web-Interfaces der Center-Anbieter arbeiten, sondern kann das über Kroba erledigen. Wenn ich meine Systeme zugeteilt habe, wird das Betriebssystem installiert. Das funktioniert auch über den Kroba-Admin-Knoten und wird über PXE gehandhabt. Das heißt, der Kroba geht davon aus, dass es alleine herrschen kann in dieser Umgebung. Das heißt, jede Maschine, die in dem Netzwerk auftaucht, wird über PXE in ein kleines Minimal-Image geladen und ist dann gehört dann dem Kroba. Das heißt, ich kann auf dieser Maschine nichts mehr verändern, weil alles überschrieben wird. In dem Moment, in dem ich die Maschine zuweise, schubst Kroba quasi einen Restart an und verteilt dann die Images und startet dann eine Autojust-Installation. Autojust ist ein Prozess in den SUSE-Systemen, wo ich vordefinierte Konfigurationen verteilen kann. Das heißt, ich stelle mir ein Betriebssystem-Setup zusammen, das in meiner Umgebung vielleicht schon bekannt ist und gut funktioniert und das wird dann ausgerollt und ist die Basis für die neu installierten Maschinen. Wenn die Maschinen installiert sind, ich entscheide hier in dem ersten Schritt überhaupt nicht, was diese Maschine später machen soll, sondern es geht um die reine Basissysteminstallation, dann kann ich im Kroba-Interface Services zuteilen. Das heißt, ich entscheide anhand zum Beispiel der Hardware-Ressourcen der einzelnen Maschinen, ob das Ganze ein Control-Knoten wird, also ein reiner Organisator, oder ob es eine Maschine mit viel Arbeitsspeicher ist, der sich um die Virtualisierung kümmern soll. Und weise ihnen die Rollen zu und Kroba kümmert sich dann mit Chef darum, die Konfiguration auszurollen und installiert mir so alle benötigten Pakete. Das heißt, in diesem Prozess gibt es gar nicht mehr den Bedarf, mich auf die einzelnen Systeme einzuwählen und dort Pakete zu installieren, sondern ich bin in einem Webinterface, weise eine Rolle zu und alles andere passiert dann im Hintergrund. Nachdem das Deployment passiert ist, kann ich weiterhin auch die Konfiguration über das gleiche Webinterface steuern. Das heißt, ich erstelle verschiedene Sets von Konfigurationsdateien, die ich dann jederzeit wieder ändern kann oder neu zuweisen oder entfernen. Hier sieht man eine kurze Übersicht über den Kroba-Prozess. Auf der linken Seite sieht man den Cloud-Admin-Knoten, das ist der eben erwähnte, der anfangs installiert wird. Auf dem läuft der Kroba-Hauptservice und der Chef-Server und er verteilt dann quasi im ersten Schritt über PXE die Systemkonfiguration und die Installation. Das sieht man hier unten, den PXE-Boot-Prozess. Und es wird die Hardware konfiguriert, das Basissystem aufgespielt und dann, wenn ich entschieden habe, werden die Apps hinzugefügt. Wenn dieser SUSE Cloud Knoten, also die nennt man dann Cloud Nodes, damit ist jeder weitere Knoten in diesem System gemeint. Also völlig egal, ob das später Storage-Knoten sind oder Compute-Knoten, der meldet seinen Status immer zurück ans Cropper-Web-Interface und ich kann dort quasi immer den Zustand meiner Systeme sehen. Genau, der Chef-Client, der hier noch in der Mitte läuft, der läuft permanent, der läuft in vordefinierten Zeitabständen, Default sind da 10 Minuten, und rollt die Konfiguration aus. Das heißt, wenn ich eine Änderung in meinem System vorhabe, dann kann ich die entweder manuell weiter anstoßen oder ich warte einfach diesen definierten Zeitraum, dann wird die Konfiguration automatisiert ausgerollt. Hier sieht man das Dashboard des Cropper-Knotens. Unten sieht man die Systeme, die in diesem Test-Setup vorhanden sind. Da sieht man ganz unten rechts den Cropper-Knoten, der von Anfang an natürlich der erste im System ist. Und zwei weitere Knoten, das eine wäre ein Controller, hier in dem Setup ein virtuelles System, was natürlich für Produktivumgebung nicht zu empfehlen ist. Und man sieht den Compute-Node, der unten markiert ist, der im Moment in der Installation, in der Installationsprozess ist. In der Übersicht ist jetzt die Detailansicht dieses Compute-Knotens offen, deswegen sehe ich oben auch, um welche Hardware es sich handelt. Ich sehe IP-Adressen, die verteilt wurden. Und in den unteren Beispielen sieht man die ganzen Rollen, die verteilt wurden. Das ist jetzt in dem Schritt noch nicht wichtig, weil da noch keine OpenStack-Komponenten ausgerollt wurden. So, und jetzt hatte ich ja gerade gesprochen von Sets, von Konfigurationsdateien. Das hier wäre das Beispiel für die Datenbank. Jedes OpenStack hat ja als zentralen Speicherort eine Datenbank. Das kann ein MySQL sein oder ein PostgreSQL. Die SUSE Cloud unterstützt kein MySQL, weil man sich da von MySQL löst im Moment. Deswegen ist die Konfigurationsoption, die ich jetzt hier im Interface habe, sind natürlich sehr gering. Das heißt, ich kann hier eigentlich nur dieses eine Attribut ändern. Was aber hier jetzt interessant ist, ich sehe unten die Available Nodes und den Datenbankserver. Und wenn ich meine Systeme fertig installiert habe, kann ich hier einfach die Rollen zuteilen. Das heißt, ich habe links alle meine physikalischen Maschinen, die im System aktiv und fertig installiert sind. Und ich kann die jetzt per Track and Drop einfach zuweisen. Das heißt, ich nehme meinen Control Node, schiebe ihn rechts als auf den Datenbank, in die Datenbanktabelle, drücke oben auf Apply und das war's. Mehr ist für mich als Admin in dem Schritt nicht nötig, weil alles andere läuft im Hintergrund. Das heißt, ich muss nicht auf diesen Control-Node gehen, die Pakete installieren und MySQL oder Postgre in dem Fall konfigurieren und installieren. In dem Schritt gibt es auch die Möglichkeit, jederzeit zu ändern und weitere Systeme hinzuzufügen. Das heißt, falls ich später meine Datenbank redundant betreiben will mit mehreren Nodes, dann kann ich die hier einfach zuweisen. Das ist auch keine weitere Konfiguration nötig, einfach den neuen Knoten auf die jeweilige Rolle schieben. Die Installation funktioniert dann wieder im Hintergrund über Chef. So, hier sieht man nochmal als Beispiel, was es noch für weitere Rollen gibt. Das ist jetzt die Installation von Nova, dem Compute-Dienst im OpenStack. Hier gibt es ein paar mehr Optionen, die man einstellen kann, wie zum Beispiel, welcher Hypervisor ausgewählt werden soll. Unterstützt wird im Moment KVM und Xen. Möglich ist auch LXC und Chemo, allerdings gibt es darauf im Moment noch keinen Support. Und in den Interfaces ist immer ein bestimmtes Set an Optionen einzustellen, was man im Normalfall braucht, also quasi die Hauptattribute. Ich habe aber auch jederzeit die Möglichkeit, die Chef-Konfigurationstemplates manuell zu bearbeiten. Das heißt, wenn ich Einstellungen tätigen will, zum Beispiel wie eine Availability-Zone, wenn ich Knoten einteilen möchte, kann ich das auch in der Konfigurationsdatei machen. Ich bin nicht auf dieses Webinterface angewiesen. Gut, dann die zweite Komponente ist dann OpenStack. OpenStack bietet mir Kontrolle und Automatisierung meiner Ressourcen, ist sehr hoch skalierbar und dadurch habe ich die Möglichkeit, in Zeiten, in denen ich nicht so viele virtuelle Maschinen laufen habe oder in denen der Kunde nicht so viele bestellt, kann ich einzelne Knoten komplett deaktivieren und damit Strom sparen und die jederzeit wieder aktivieren. Also dafür ist kein weiterer Schritt nötig, außer die Maschine rauf und runter zu fahren. So, die Self-Service-Portale, die gibt es, wie gerade gesehen, das war das Administrationsportal. Da hat natürlich nur der Admin der Cloud Zugriff. Es gibt dann aber auch später im reinen SUSE Cloud Dashboard, in dem ich meine virtuellen Maschinen, meine Netzwerke und meine Volumes konfiguriere, kann ich Konten und Projekte anlegen, auf die auch der Kunde Zugriff hat. Das heißt, der Kunde bekommt seinen eigenen Login im System, bekommt seine Ressourcen zugewiesen, die er eben bestellt hat und die er bezahlt, und er kann dann darin verwalten, was er möchte. Er kann sich verschiedene Images hochladen, er kann virtuelle Maschinen stoppen, starten, hat dann da quasi freie Hand. Und der nächste Schritt ist, OpenStack ist komplett offen, was API-Schnittstellen angeht. Ich kann ja die EC2-Schnittstelle von Amazon benutzen, wenn ich migrieren möchte. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, als Entwickler eigene Anwendungen zu schreiben oder in meiner Firma bestehende Webinterfaces zu erweitern, sodass Prozesse, die ich im Moment schon benutze, quasi an OpenStack andocken und dort Aktionen ausführen. Also wenn ich Testsysteme hochfahren möchte und brauche dafür virtuelle Maschinen, die bisher in einem KVM funktionieren, kann ich das an OpenStack weiterreichen. OpenStack kümmert sich auch direkt darum, die Netzwerke zu erstellen, die VMs an die Netzwerke anzuhängen und zum Beispiel ein Volume von 200 GB, was ich eben möchte, direkt mit dran zu hängen. So, hier noch eine Übersicht über die SUSE Cloud. Der unten links ist wieder der Admin-Knoten, der PXE und Konfiguration der einzelnen Knoten macht. Das Minimal-Setup in einem OpenStack ist immer ein Controller. Der hat dann nichts mehr mit dem Crowbar-Teil zu tun, sondern kümmert sich rein um die Virtualisierungsumgebung. Dort läuft die Datenbank, ein Messaging-Dienst und Dienste, die virtuelle Maschinen verteilen. Also wenn ich 200 virtuelle Maschinen starten möchte, dann kümmert sich zum Beispiel hier der Nova Scheduler darum, dass die Ressourcen auf meinen Virtualisierungshost getestet wird und die Maschinen dementsprechend verteilt werden. Das heißt, es wird immer versucht, gleichmäßig zu verteilen, dass ich nicht einzelne Maschinen völlig auslaste. Ich habe hier auch immer die Möglichkeit einzugreifen, wenn ich zum Beispiel verschiedene Brandabschnitte oder Rechenzentren habe, kann ich das automatisiert so verteilen, dass bei einem Ausfall mir nicht meine komplette Anwendung offline geht, sondern nur ein Teil davon, dann kann ich das abfangen. So, und der dritte Teil sind die Compute-Knoten oder die Storage-Knoten. SUSE Cloud arbeitet hier mit Ceph, das heißt, ich kann auch in dem gleichen Installationsprozess Ceph-Knoten installieren, muss ich mich auch nicht weiter um die Konfiguration kümmern, oder bestehende Ceph-Cluster, die man schon hat, einbinden. Die kümmern sich dann zum Beispiel um Block-Storage, Volumes oder Snapshots, wenn ich das speichern möchte. Zu den Compute-Knoten kann man auch sagen, dass OpenStack auf libvirt setzt, das heißt, alle Hypervisor-Technologien, die libvirt unterstützt, kann ich auch in OpenStack benutzen. So, hier sieht man jetzt eine Übersicht vom SUSE Cloud Dashboard. Das ist die Web-Oberfläche, die ich als Kunde zum Beispiel sehe. Ich habe hier, wie gerade erwähnt, die Möglichkeit, mir alle meine Instanzen einzuzeigen, Verbrauchsinformationen, wie lange laufen die Instanzen schon, wie viel Speicher habe ich benutzt, und kann hier oben über den Knopf Launch Instances einfach eine Instanz starten. Oder 20 oder 200. Ich habe hier auch die Möglichkeiten, immer Snapshots von meinen Instanzen zu machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Webserver vorbereiten möchte, den ich mit bestimmten Dateien bespiele, mit einer Webanwendung, kann ich den einmalig konfigurieren und diesen Konfigurationsstand wegspeichern und künftig wieder als VM, als Basis-Image benutzen. Das heißt, ich muss nicht alles immer vom ersten Schritt an installieren, sondern kann mir verschiedene Entwicklungsstadien wegspeichern und die dann benutzen. Dabei kann ein Benutzer auch immer in verschiedenen Projekten sein. Das heißt, ich kann als Admin in jedem Projekt die Einsicht haben oder die Rechte haben, verschiedene Maschinen zu starten oder zu stoppen, während ein Benutzer im Entwicklerteam nur die Möglichkeit hat, zu sehen, welche Instanzen ihm zum Beispiel zugewiesen wurden, falls er IP-Adressen oder sonstiges braucht. Gut. Dann noch zwei kleine Praxisbeispiele. Den Crowbar-Knoten. Der Crowbar-Knoten installiert die Maschinen, die physikalischen Maschinen, immer anhand eines SMT, also eines Repository-Servers. Da habe ich die Möglichkeit, einen internen zu benutzen, falls ich eine Umgebung habe, in dem noch keiner steht, läuft es auf dem gleichen Host mit. Das heißt, der Admin-Knoten verteilt bei der Installation aus seinen eigenen Repositories die Pakete. Und das wäre jetzt hier so ein Praxisbeispiel, in dem ich einen internen benutze. Das heißt, der SMT, der von der SUSE Cloud mitgebracht wird. In dem Beispiel ist Xen der Hypervisor. Es gibt auch die Möglichkeit zu mischen, wenn man das möchte. Und hier wird ein Ceph-Object-Storage benutzt. Das waren in dem Falle zwei verschiedene Maschinen mit Storage, die den Cluster dann zur Verfügung stellen. Hier nochmal die Übersicht. Crowbar ist der Admin-Knoten wieder. Controller-Node oben rechts ist der OpenStack-Controller. der sich rein um die Virtualisierungsumgebung kümmert und in diesem Praxisbeispiel natürlich auch noch den Ceph-Monitor hat. So kann der Controller immer den Status der einzelnen Ceph-Cluster sehen. Und links ist dann der Storage-Part, das waren in dem Fall zwei Storage-Maschinen mit ausreichend Speicherplatz und zwei Compute-Nodes, um Maschinen hin und her schieben zu können, falls man Hardware-Probleme hat oder genau, sonstige Probleme oder falls Wartungsfenster anstehen. So, das Praxisbeispiel 2 wäre dann mit einem externen SMT, das heißt, ich kann in meiner Konfiguration jederzeit festlegen, dass die Repositories von SUSE direkt kommen oder von einem externen SMT. In vielen Firmen steht eben schon ein SMT in der Entwicklungsabteilung oder in der Umgebung, der kann dann angebunden werden. Hier sieht man, dass noch Shared Storage eingerichtet wurde. Das bringt mir eben die Möglichkeit, Maschinen zu migrieren. Das heißt, wenn ich 20 verschiedene Hypervisor-Systeme habe und 5 davon stehen in einem Rechenzentrum, das aus irgendwelchen Gründen offline geht, dann kann ich alle meine Maschinen ohne Ausfall auf andere Hypervisor-Maschinen umziehen und kann die Maschinen dann abschalten. Und das wird hier in Availability Zones eingeteilt. Das sind Zonen, zu denen ich die Hypervisor zuzählen kann oder zuweisen kann. So könnte ich hier zum Beispiel auch nach Technologien trennen. Das heißt, ich könnte eine Zone mit KVM-Hypervisor-Geräten installieren und eine mit Xen und kann so entscheiden, welches Image ich gerade boote, auf welchem Hypervisor gestartet werden soll. Hier dann nochmal die Übersicht, im Endeffekt das Gleiche, nur ohne den Ceph-Cluster. Gut, soweit eine kurze Übersicht. Irgendwelche Fragen?
Ja, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Wenn Sie Fragen haben, treten Sie bitte ans Mikrofon ran, damit alle das gut hören und verstehen können. Wie sieht's aus? Ich habe den Eindruck, es ist ein sehr spezielles Thema. Deshalb haben wir wohl auch nicht so viel Publikum. Bitte.
Es gibt ja von, was die Canonical-Leute entwickelt haben, dieses Juju, was ja so eine Art Install-Ebene ist, halt wirklich nur für das einzelne System. Erfüllt Crowbar das nebenbei mit oder eben nicht, also als Orchestration, oder ist es wirklich nur...
Es ist Provisionierung, also Installation der Basissysteme plus Konfiguration.
Okay, das heißt, es ist sozusagen, Juju wäre nur die Konfiguration, das Lostreten, und Crowbar versucht
kümmert sich
sozusagen
auch... Kümmert, genau.
Aber nur das heißt, OpenStack sozusagen, oder...
Nö, das ist ein eigenständiges Projekt, kann man auch für... andere Software für andere Zwecke benutzen.
Okay, und die Freiheit, ist die genauso groß? Weil bei Juju hat man den Vorteil, dass die ja natürlich die Konfiguration, die man betreibt, ist ja, kann man ein Shell-Skript oder ein Binary oder irgendwas, muss nur irgendwo mitgeliefert werden, oder ist das, wie ist es dort halt geregelt?
Ich kann mir jedes Template, jede Konfiguration, jedes Skript selbst erstellen, in den Chef hochladen und ausrollen. Also da ist eigentlich alles offen, was man tun möchte.
Okay, also man löst über das sozusagen, über den Chef sozusagen dann.
Genau, die Konfiguration ist Chef, Crowbar installiert die Systeme. Okay. Also man muss sich das so vorstellen, dass man man kann es auch mit Laptops machen, jedes System, was in diesem Netzwerk auftaucht, wird von Crowbar genommen und verwaltet. Und wenn das System einmal installiert ist, dann wird der Chef-Client ausgerollt und der holt dann die Konfigurationen auf die Systeme. Kann man sich eigentlich wie ein Puppet vorstellen. Also Chef wäre dann das Pendant zum Puppet für Konfigurationsmanagement und Crowbar wäre dann ein Razer zum Beispiel oder Juju wäre dann eher so ein Puppet-Klon oder
alternativ wahrscheinlich. Nee, genau andersrum. Also genau das, was Puppet macht, macht Juju gerade nicht.
Ah, okay, gut.
Dann wäre es eher die Crowbar-Geschichte. Weil die sagen halt, okay, Chef und Puppet und so, die können das alle besser. Wir wollen nur das Lostreten der Installation machen und vielleicht so ein paar Sachen vorher anpassen, bevor so
jetzt... Dann wär's eher die Crowbar-Richtung, genau.
Okay.
Ich habe ein vordefiniertes Template, das bestimmt wäre das Betriebssystem, mit welchen Paketen... und welchen Festplatteneinstellungen, alles, weil jede Freiheit, die ich da drin habe, passieren soll. Und Crowbar stößt quasi das an und bietet während des Installationsprozesses alle Repositories und Quellen an, die dazu nötig sind, um so ein System hochzuziehen.
Okay, super, danke. Gut.
Gibt es weitere Fragen? Ja, gut. Dann bedanken wir uns ganz herzlich.